ein Muster an Einfühlsamkeit. Man fühlt sich zutiefst verstanden und ernst genommen. Wir sind ja schon einen ganzen Weg gegangen miteinander in diesem Gemeindeprojekt. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir von Gott reden können aus Überzeugung, ja, von ganzem Herzen und liebevoll. Wie wir das so tun können, dass es mir auch entspricht, dass es nicht aufgesetzt ist. Und darüber, wie es da, und wir haben darüber gesprochen, dass es darum geht, dass ich mich investiere. Vielleicht ein bisschen mehr als in diesem Gespräch jetzt eben. Obwohl ihr das wahrscheinlich kennt, nicht? Dass also jeder, während der andere spricht, schon mal seine Antwort probt und jeder hat seine Botschaft nachher abgegeben, besonders beliebt an Krankenbetten. Heute heißt das Thema, wir verbreiten die gute Nachricht von Christus, indem wir Interesse zeigen, Interesse am Menschen. Und das ist ja schon deutlich geworden, es geht ja nicht um eine Methodik, es geht nicht um ein Rezept, es geht nicht darum, Zahlen im Gemeindewachstum aufzufüllen, sondern es geht um Menschen. Von Anfang bis Ende geht es in der Bibel um Beziehung. Beziehung zu Gott in erster Linie, daraus abgeleitet, aber auch immer die Beziehung zueinander. Schaut euch mal die schöne Karikatur hier an, die jetzt hier erscheint, genau. Hätte ich einfach mal eine Frage, da ist ja jetzt kein Titel drunter. Habt ihr einen guten Titel für diese Karikatur? Wie könnte die heißen? Was könnte da drunter stehen?
Der
Bitte?
Der Fragende.
Der Fragende. Warum? Betriebsblind. Ja. Bitte? Falsche Richtung, ja. Interessant, ja. Suchen wir Gott eigentlich immer oben? Man möchte ja dieses Kerlchen mal anstupsen, gell? Es tut einem ja in der Seele weh. Hey, schau doch mal hin, merkst du nicht? Der, den du suchst, ist dir viel näher, als du denkst. Und da, genau darum geht es, dass wir Menschen helfen können, zu entdecken, auch zu spüren, wie nah ihnen Gott ist. Hey, du gehst Gott nah. Die Bibel berichtet ja mehrfach, dass Jesus geweint hat, nicht weil er so weinerlich wäre, sondern es ging ihm dabei immer um Menschen, die das einfach nicht gemerkt haben, die in Verzweiflung ohne Gott geblieben sind. Ich möchte euch heute einen Bibeltext vortragen, ihn mit euch gemeinsam ansehen. Er erscheint hier am Sidescreen und alles andere, was da nicht erscheint, ist dann mein Kommentar dazu. Als Jesus durch die Stadt ging, sah er den Zolleinnehmer Matthäus am Zoll sitzen, lesen wir in Matthäus 9. Also Jesus sah ihn am Zoll sitzen, das ist das Erste, was einem auffallen kann. Er übersieht ihn nicht und auch die Situation nicht. Und er übersieht dich nicht und er übersieht deine Situation nicht, wo du gerade sitzt oder stehst oder gehst. Jesus forderte ihn auf, komm, geh mit mir. Sofort stand Matthäus auf und folgte ihm. Ja, das gibt es, ja, dass Menschen von Jesus so angesprochen werden und sich sozusagen auf der Ferse umdrehen und ihm nachfolgen. Rein statistisch gesehen ist so eine prompte Reaktion eher die Ausnahme. Häufiger gehen Menschen, die von Jesus angestupst und angesprochen werden, doch einen längeren Weg, einen Prozess. Es ist eine Entscheidung, die langsam heranreift, die hier sich jetzt so auf einen Moment bündelt. Später, heißt es, war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Jetzt geht also Jesus zu ihm nach Hause. Matthäus hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und andere Leute mit schlechtem Ruf. Nun, mit denen jetzt zusammen essen, trinken, reden, hören, feiern. Der Tisch ist der Ort, an dem wir zusammenkommen, an dem wir reden, an dem wir Fragen stellen. Wie geht es dir? Was machst du so? Warum siehst du so traurig aus? Was freut dich? Weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchem Gesindel ab? Fragten die Pharisäer seine Jünger. Ja, sobald es um neue Menschen geht, gibt es Probleme in der Gemeinde. Jede Gemeinde will wachsen, aber nicht jede will mit neuen Leuten zu tun haben. Warum müssen wir denn unsere Gottesdienste verändern? Warum kenne ich nicht mehr jeden in der Gemeinde? Warum dreht sich nicht mehr alles um meine Bedürfnisse? Und überhaupt, Warum haben die plötzlich Rechte, die sonst ich alle hatte? Das geht nicht, das passt nicht, das stört, das kratzt. Und dann kommt es zur entscheidenden Weichenstellung. Folgen wir Jesus oder folgen wir unserem eigenen Interesse? Und theoretisch ist das schnell entschieden. Entscheiden wir es lieber in der Praxis. Jesus hörte das und antwortete: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf eure Opfer und Gaben kommt es an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben und nicht solche, die sich sowieso an die Gebote halten. Ich möchte euch mal auf drei kleine Aspekte aufmerksam machen, die dieser Text in sich trägt. Drei Farben stehen symbolisch dafür. Das Rote, später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Das ganz Einfache, dass Jesus seine Nähe sucht. Auch dann, wenn er Leute in den Glauben ruft, wenn er Leute zu Gott zurückruft, sucht er ihre Nähe. Er predigt nicht aus der Ferne, ja? So ein Bild, was wir vielleicht beim Bergpredigt vor Augen haben. Er steht da oben am Berg und predigt so nach unten. Das ist so nicht gemeint. Er will bei ihnen sein. Er ist mittendrin. Und damit ist auch mehr als geografische, örtliche Nähe gemeint. Es geht immer auch um kulturelle Nähe mit denen da zusammen. Dazu gehört sprachliche Nähe. Er spricht einfach. Er spricht in Bildern. Er spricht so, dass es seine Zuhörer verstehen. Und nicht, dass sie alle sagen, boah, ist der gelehrt. Nähe heißt, wir lassen uns auf die Menschen, denen wir begegnen, ein. Auf ihre Art, auf ihre Themen, auf ihre Kultur. Und interessant ist ja, dass Jesus Matthäus jetzt nicht irgendwohin einlädt und sagt, komm doch mal in den Vorhof des Tempels, da haben wir die richtige Atmosphäre, da reden wir dann mal. Sondern er sucht seine Nähe auf, er geht dahin, wo Matthäus ist, wo seine Freunde sind. Und jetzt kommt die blaue Farbe, das Gespräch, das gemeinsame Essen, das Hören, das Reden. Und die gelbe Farbe, Jesus ist mit einer helfenden und mit einer dienenden Einstellung dabei. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sagt er, sondern die Kranken. Schade für die Gesunden, ne? An Menschen interessiert sein heißt, ihre Nähe suchen, das rote Symbol, ins Gespräch kommen, Fragen stellen, Antworten geben, blau, und das Ganze in einer dienenden, helfenden Haltung. Was brauchst du? Wie kann ich dich entlasten? Auf dem nächsten Bild sehen wir einen Weg zum Nächsten. Hier sehen wir eine Brücke als Symbol und die mittlere Säule, die trägt das alles. Nimm das weg aus der Mitte, nimm diese Säule weg und diese Brücke hat keine Chance. Der Weg zum anderen besteht aus diesen drei Teilen. Wir gehen hin, wir suchen Nähe, geografisch, kulturell, persönlich. Ich brauche vielleicht einen anderen Stil. Vielleicht begeben wir uns auch in eine ganz andere Welt, als die wir sonst gewohnt sind, zumindest wenn wir seit Jahrzehnten Christen und in der Gemeinde sind. Wir wollen Zeit haben zum Reden und einen Schlüssel. Wir wollen Fragen stellen und wir wollen helfend und dienend gehen. Es geht um, sagen wir es doch mit einem Wort, Menschenfreundlichkeit, um echtes Interesse an unserem Nächsten. Es geht darum, solche Desaster zu vermeiden, wie wir sie eben ja nur sehr geringfügig übertrieben wahrgenommen haben im Theaterstück. Nur wenn wir uns für Menschen interessieren, werden sie sich vielleicht auch für uns oder besser noch für unseren Gott interessieren. Bevor wir nicht Interesse an den Gedanken und auch den Glaubensüberzeugungen unseres Gesprächspartners haben, was erwarten wir eigentlich von ihnen? Diese Besserwisserei, dieses vom Stand des Wissenden zu dozieren, ist unangenehm und unangemessen. Jesus hat die Menschen gefragt. Obwohl er doch der Einzige war, der nun wirklich wusste, was sie brauchen, hat er sie gefragt. Was soll ich dir tun? Fragte einen Blinden. Eigentlich war es klar. Ich bin doch blind, ich will sehen können. Aber er hat Respekt, er fragt. Er will nicht über den Kopf eines Menschen hinweg handeln. Selbst Jesus Christus stellt einfache Fragen. Beeindruckt mich, was für eine Achtung dahinter steht, was für einen Respekt, den er den Menschen ausdrückt. Was willst du? Was brauchst du? Er zeigt eine dienende, eine hilfreiche Haltung. Selbst seine Gegner behandelt Jesus mit diesem Respekt. Bei Matthäus 22 lesen wir, bei dieser Gelegenheit fragte Jesus die Pharisäer, was denkt ihr über den Christus, der zu euch als Retter kommen soll? Wessen Sohn ist er? Sie antworteten, er ist der Sohn Davids. Jesus geht ja nicht davon aus bei seinen Gesprächspartnern, dass sie einfach zu blöd sind und dass er ihnen das jetzt nur noch mal richtig erklären muss. Er weiß ja, bei ihnen wurde viel gedacht und viel geforscht und auch gelitten. Und er wusste, was in ihnen vorgeht. Wir wissen das noch nicht mal, was in unseren Gesprächspartnern vorgeht. Und wir sollten es auch nicht besser wissen wollen. Auch nicht, was gut für sie ist. Interessiere dich, stelle Fragen. Stell vor allem offene Fragen, nicht einfache Fragen, so, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Was hast du mit deinem Leben vor? Worauf vertraust du im Leben? Was ist dir wirklich wichtig? Was hältst du von Jesus Christus? Stelle Rückfragen, bis du es verstanden hast. Auch seinen nächsten Freunden stellt Jesus Fragen. Johannes 21, 17, das ist ja so eine Gänsehautszene. Simon Petrus hat Jesus dreimal verleugnet, ja, hat sich dreimal von ihm distanziert aus Angst. Und jetzt begegnet er ihm wieder als dem Auferstandenen. Und Jesus macht ihm jetzt keine Vorwürfe. Er sagt, zum dritten Mal fragte Jesus, ich springe mitten in den Text, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Er fragt ihn dreimal. Was für eine Haltung von Achtung und Respekt. Der Auferstandene konnte doch sehen, was in ihm vorging und trotzdem fragt er ihn. Und genau so ist Gott, so begegnet Gott dir. Er fragt dich. Du wirst es spüren, wenn du in der Bibel liest. Gott wird dich immer wieder mit seinen Fragen überraschen, nicht nur mit seinen Antworten. Und er wartet geduldig auf deine Antwort. Hey, was machst du eigentlich? Was ist dir wichtig? Und hast du mich lieb? Und damit haben wir eine Grundhaltung, in der wir Menschen respektvoll begegnen können. Wir suchen ihre Nähe, wir kommen ins Gespräch mit einer fragenden und einer dienenden Haltung. Wir sind nicht die Spezialisten für das Leben anderer Menschen. Wir können bestenfalls Wegbegleiter sein. Was ist das nun für ein Weg, auf den wir Menschen aufmerksam machen wollen, auf dem wir sie gerne begleiten wollen? Wie kann man diesen Weg beschreiben? Nun, zunächst mal ist es ein sehr individueller Weg. Gott geht auf jeden Menschen ganz persönlich ein. Das fasziniert mich immer. Ich habe so viele Geschichten davon gehört, wie Menschen von Gott begleitet wurden, auch lange bevor sie zum Glauben an ihn kamen und wie sie dann zum Glauben kamen. Und nicht zwei Geschichten sind auch nur ähnlich. Ja, ähnlich schon, aber nicht gleich. Gott geht auf jeden Menschen persönlich ein und dann gibt es einige grundlegende Wege, und diesen Weg will ich euch gleich mal zeigen hier, die immer wieder gegangen werden. Es gibt Wege, es gibt Haltungen, es gibt Hindernisse. Das Bild symbolisiert den Weg zum Glauben. Es ist ein weiter Weg zum Kreuz. Das Kreuz steht für die Lebenswende. Ein Mensch findet zu Gott, ja, und danach geht es weiter auf dem Weg im Glauben. Es gibt es ja schon, nicht solche Punkte, wo vielleicht nach langen Überlegungen für einen Menschen das klar wird. Ja, ich gehöre zu Gott. Was passiert da unterwegs? Vielleicht beginnt es mit der Haltung eines, sagen wir, Nachbarn, eines Freundes, der sagt, sorry, ich bin nicht interessiert, vergiss es doch mal einfach. Warum diese kalte Ablehnung? Was stehen da für Erfahrungen hinter? Wir sollten das hören, auch wenn wir es auch manchmal schwer haben. Es fällt manchmal schwer, das zu hören, was diese Menschen dann sagen. Betrifft uns ja persönlich. Dann irgendwann wendet sich der Blick des Nachbarn, was ist das eigentlich für ein Vogel, der immer sonntags morgens in die Kirche fliegt? Was beobachtet er eigentlich? Was sieht er, wenn er mich als Christ sieht, wenn er uns als Gemeinde sieht? Mancher Gottesdienst wurde schon total umgestaltet, damit er endlich für solche Zuschauer verständlich wird, damit sie kapieren, was da los ist und warum. Und irgendwann fängt er an, Fragen zu stellen. Was sind das für Fragen? Es ist wichtig, das festzustellen, denn es geht ja nicht darum, welche Antworten du gerne loswerden möchtest. Ich glaube, das ist das Problem manches Gesprächs. Wir wollen jede Menge Antworten loswerden, aber wir sind ja gar nicht auf die Frage eingegangen. Oder der fiktive Nachbar wird vielleicht selber gefragt. Wir stellen Fragen. Es kommt zu guten Gesprächen. Und in dem Gespräch wird deutlich, es geht um eine Lebensentscheidung, um eine Richtungswende in meinem Leben. Sagen wir dann, und das wäre der nächste wichtige Punkt, sagen wir dann die ganze Wahrheit oder verklären wir das Leben eines Christen so ein bisschen? Es ist so wichtig, in allen Stationen authentisch und ganz bei der Wahrheit zu bleiben. Wie wir wissen, heißt Christsein nicht, ich werde reich, gesund und schön. Also ich nicht. Nun kommt er zum Kreuz. Er steht für die Entscheidung für Jesus Christus, für die Hingabe des Lebens an ihn. Es ist ein Aufatmen. Es beginnt eine andere Lebensmelodie, eine Art Anbetung. Manche Gemeinden stellen dann die Begleitung der neuen Christen an diesem Punkt plötzlich ein. Das ist dann so, als ob man ein Baby im Wald aussetzt. Ich halte das für einen Straftatbestand. Denn es geht ja weiter auf dem Weg des Lebens und wir brauchen alle Begleitung und am Anfang des Glaubens besonders. Und es sind dann viele Schritte zu tun, denn es betrifft ja das ganze Leben. Und auf diesem Weg gibt es viele Hindernisse und ich möchte drei Schwierigkeiten markieren. Es gibt auf diesem Weg kulturelle Gräben, die habe ich schon ein paar Mal benannt. Also mit Gott und so, das ginge ja noch. Aber Kirche und Gemeinde, die kündigen ein neues Lied an und es ist stilistisch aus den 80ern. Wo leben die eigentlich? Dazu gehört, dass wir eine Insidersprache haben. Manchmal sind wir schlicht nicht zu verstehen. Wie reden die eigentlich? Riesengroßes Thema, ja, auch in den Gottesdiensten. Ja. Ihr dürft mich da gerne immer wieder darauf aufmerksam machen und auf den Fuß treten. Ich rede so viel, es ist so wichtig, dass es verständlich ist. Sind wir in der Lage, unseren Glauben in ganz normalen Ausdrücken zu beschreiben, die auch ein Nichtchrist versteht? Versuch's mal, ist gar nicht so einfach. Übt das doch mal in den Kleingruppen. Viele von euch sind ja in den Kleingruppen, die diese Themen auch weiter bearbeiten. Das gehört zu denen, die heute nur einmal da sind, zu diesem Projekt. Ja, wir haben Gottesdienste thematisch und dazu Kleingruppen von Kindergruppen bis zu Erwachsenen. Dann gibt es eine andere Mauer, eine andere Schwierigkeit. Ich nenne sie die intellektuelle Mauer, gedankliche Mauern. Ja, die Welt wurde in 7 Tagen geschaffen. Geht's noch? Oder schwieriger noch die Frage, was ist mit dem Bösen in der Welt? Oder noch schwieriger, was ist mit den Lasten in meinem Leben? Wie kann Gott das zulassen? Viele interessante, tiefgehende Fragen. Fällt uns was dazu ein? Also mehr als Floskeln? Oft steht ja mehr als eine einfache Frage dahinter. Oft sind es Schmerzen, die dahinter stehen oder auch eine persönliche Leidensgeschichte. Wie gut, wenn da ein sensibler Mensch hinter die Kulissen schauen kann und nicht einfach theoretische Wahrheiten raushaut, sondern behutsam nach der Not hinter dieser Frage fragt oder nach hinter dieser Aussage fragt. Es gibt noch andere Gräben, die sind damit schon angedeutet, denn kein Lebensweg geht ganz glatt. An einem oder mehreren Orten haben Erdbeben das Leben erschüttert. Es entstehen Risse und Spalten, Verletzungen des Lebens, vielleicht auch durch Christen und durch die Kirche, da müssen wir mit rechnen. Ich hatte mal einen Nachbarn, der lief auch jeden Sonntag in die Kirche. Und da hättest du mal hören sollen, was da abends los war. Als ich wirklich mal den Pfarrer brauchte, war er nicht da. Verletzungen, Vorbehalte, Schmerzen, natürlich auch manchmal Vorurteile. Und jedes dieser Hindernisse ist überwindbar, aber nur, wenn sich ein Mensch darauf einlässt. Wir können Hilfe anbieten, wir können beten. Manchmal können wir nur warten und einfach da sein. Können wir nahe bei Menschen bleiben, die sich nicht oder noch nicht entscheiden können, über solche Gräben zu gehen? Halten wir das aus? Mit sensiblen Fragen, mit einer dienenden Haltung? Solche Hindernisse lassen sich nicht so einfach überspringen. Das holt einen Menschen sonst irgendwann ein. Das kennen wir doch aus dem eigenen Leben. Wenn wir Dinge unter den Teppich kehren, stolpern wir darüber. Wie gut, wenn Menschen auf dem Weg zum Glauben Kontakt zu mehreren Christen haben, die ihnen vielleicht ein Stück weiterhelfen können, ein Stück helfen können, das mal zusammenzukehren und auch wegzuschaffen oder diesen Graben, das andere Bild zu gebrauchen, zu überbrücken. Vielleicht sind manchmal Seelsorgerinnen, Seelsorger gefragt oder manchmal Christen mit dem eher intellektuellen Stil, die sagen, die zeigen, dass es nicht unbedingt dummes Zeug ist, wenn man den Glauben durchdenkt. Ermutiger werden auf jeden Fall gebraucht, wenn Menschen kurz vor dem Kreuz stehen. Fast jeder Mensch braucht hier Begleitung. Das erfordert so viel Mut, auf diese Brücke, die das Kreuz darstellt, zu gehen. Und das ist so ein radikaler Schritt. Das braucht Menschen, die an der Seite stehen. Die sagen, ich gehe da mit dir. Das Kreuz trägt dich. Keine Angst. Und so kommt es zu dem Wunder, dass jemand vor Gott seine Verlorenheit versteht und umkehrt und Vergebung annimmt und sagt, Jesus, komm du in mein Leben, mach mit mir, was du willst. Es ist ein Wunder, wenn ein Mensch Gott endlich hört und wenn er anfängt, ihn anzubeten. Nochmal ein Wunder, wenn das dann so schön klingt wie heute Morgen. Auf den ersten Seiten der Bibel kommt das zum Ausdruck. Gott rief, Adam, wo bist du? Nun, Adam ist eigentlich ein hebräisches Wort, ist eigentlich kein Name, ist ein hebräisches Wort und heißt nichts anderes als Mensch. Ja? Also Mensch, wo bist du? Das ist aus der Urgeschichte. Zunächst wird bildhaft die Schöpfung erzählt. Gott hat den Menschen einen gewaltigen Garten gebaut. Er hatte gesagt, ihr könnt das alles nutzen, ihr könnt es schalten und walten, nur von dem einen Baum sollt ihr bitte nicht essen. Ich will, dass du an dieser Stelle deine Bereitschaft zeigst, mir zu folgen. Aber der Mensch rebelliert gegen Gott und trat damit eine Lawine des Unglücks los. Die Beziehung zu Gott war und ist gestört und sofort verzieht sich der Mensch, ja, versteckt sich in einem Busch oder in einer Höhle. Und jetzt kommt Gott. Und ich gehe mal davon aus, dass er weiß, wo der Mensch steckt. Aber er fragt. Er erschlägt ihn jetzt nicht mit einem Blitz, ja, so griechische Göttersage. Sondern er geht her und sagt, Adam, wo bist du? Bernd, Tina, Luisa, David, wo bist du? Wie geht's dir? Vielleicht kommt in den stillen Momenten, vielleicht alleine in der Nacht, plötzlich sowas hoch. Und du hörst sowas, was mache ich hier eigentlich? Warum ticke ich, wie ich hier ticke? Und was will ich wirklich? Vielleicht ist es so ein Anstoßen Gottes. Die Freundlichkeit Gottes stellt Fragen, vorsichtig, aber auch präzise. Keiner zwingt dich zu antworten. Gott ist bereit, auf dich zu verzichten. Gott ist bereit, auf dich zu verzichten. Aber eigentlich auch nicht, denn er möchte das auf keinen Fall. Er gibt ja alles für dich und er fragt immer weiter. Adam, Eva, wo bist du? Die Jahre laufen und du wirst 30 und 50 und 90. Irgendeinmal sind deine Füße schwach, irgendwann sind deine Augen trüb, irgendwann wird dein Puls langsamer, der Mund trocken, irgendwann kommt der letzte Herzschlag. Adam, Eva, wo bist du? Wo bist du? Bist du bei Gott? Viele tun so, als ob sie das nicht interessieren würde. Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, diese Frage nach Gott ist unaufhaltsam. Vielleicht müssen wir diese Schicht nur manchmal helfen, freizulegen. Unsere tiefe Sehnsucht nach der Ewigkeit, aber auch nach Vergebung, die kann doch nur Gott stillen, unser Schöpfer und Erlöser, der ruft, wo bist du? Amen.